Crash, Boom, Bang. Eine Sommerreihe zur Comickunst von Deutschlandfunk Kultur.
Die Comichelden des 20. Jahrhunderts, sie sind in die Jahre gekommen, aber populär wie eh und je. Asterix, die erfolgreichste Comicserie der Welt, wird 60 und der andere große, Donald Duck, sogar schon 85. Comics haben längst kein Schmuddel-Image mehr, sie sind wertvolles Kulturgut. Doch wie hat sich das Genre dahin entwickelt? Darüber habe ich mit Klaus Schikowski geredet. Er ist Programmleiter Comic und Graphic Novel beim Carlsen Verlag und hat über die Geschichte des Comic ein Buch geschrieben. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sie sind Jahrgang 66 und beschäftigen sich jetzt schon sehr lange beruflich mit den Comics. Welches Werk hat denn bei Ihnen im Kindesalter die Liebe dazu geweckt?
Das ist eine sehr beliebte Frage, die mir immer sehr, sehr gerne gestellt wird, der ich immer versuche auszuweichen. Es war aber tatsächlich so, dass meine Eltern mir schon Tim und Struppi sehr, sehr früh vorgelesen haben. Da war ich sehr, sehr begeistert von, obwohl ich die politischen Implikationen der Bände noch nicht verstanden habe, aber das ist ja auch das Besondere an den Comics, dass es auf mehreren Ebenen verständlich ist, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene und jeder kann was rausholen. Und Anfang der 70er Jahre, als ich noch relativ klein war, da blühte am Kiosk einfach auch eine Comic-Heftkultur, wo aus allen Kulturen etwas zusammenkam und das habe ich begeistert aufgenommen und daraus ist die große Leidenschaft entstanden.
Das heißt, Sie haben Ihr Taschengeld auch dafür angelegt?
Natürlich.
Wie lange gibt es eigentlich schon Comics? Wie lange ist das schon so, dass dieses Genre auf der Welt ist?
Man kann eigentlich sagen, dass die Geburt des Comics tatsächlich in den amerikanischen Zeitungen stattgefunden hat am Ende des 19. Jahrhunderts. In einer Zeit, wo sehr, sehr viele Zuwanderer kamen, auch nach New York, hat man sich dann irgendwann auch darauf besonnen und gedacht, ha, sowas Ähnliches wie Max und Moritz wäre schon schick. Denn Max und Moritz hat so ein bisschen diesen Slapstick in der Bildergeschichte etabliert und das wollte man auch gerne in Amerika haben. Dazu muss man auch sagen, dass natürlich das Aufkommen des Films ganz, ganz wichtig war. Denn ein Comic ist ja letzten Endes in seiner Kurzform, wir haben damals den Stummfilm gehabt, in kurzen Sequenzen und der Comic hat das Ganze sozusagen einfach nur in mehreren aufeinanderfolgenden Bildern erzählt.
Wilhelm Busch, war der tatsächlich so der Urahn des deutschen Comics?
Er galt ja eigentlich eher der Hochkultur zugehörig. Für den amerikanischen Comic war aber Wilhelm Busch tatsächlich doch sehr, sehr wichtig, denn es gab eine Serie, die hieß Katzenjammer Kids, die von einem Rudolf Dirks gemacht wurde, der auch deutschstämmig war. Und der hatte ganz, ganz klar den Auftrag, mach mir bitte so etwas wie Max und Moritz. Und bei ihm hießen dann Max und Moritz nur Hans und Fritz und haben aber ähnlich anarchische Streiche gemacht.
Sie haben schon erwähnt, in der Nachkriegszeit besonders, da galten Comics in Deutschland meist als Schund in Anführungsstrichen oder Schmuddelkram und von dem sollten die Kinder lieber die Finger lassen. Warum hatten Comics in Deutschland so einen schlechten Ruf?
Ich glaube, das hat tatsächlich mit dieser Unterscheidung zu tun in Hochkultur und in Unterhaltungskultur. Als die amerikanischen GIs auch Comichefte mitbrachten nach Deutschland, da waren das natürlich die etablierten Superhelden. Batman und Superman gibt es seit Ende der 30er Jahre. Und sowas hatte man hier einfach noch nicht gesehen. Und auch die Disney-Comics, vermenschlichte Enten, die sprechen. Ich glaube, man hat so einen leichten Dünkel gehabt, was denn das Seltsames sein könnte. Und vor allen Dingen dadurch, dass der Comic in seiner grafischen Ausgestaltung auch nach Einfachheit sucht. Deswegen waren Comics immer so ein bisschen das Ding für Kinder. Die würden sich die Dinger schon abgewöhnen, wenn sie richtige Bücher in der Hand hätten.
Dann interessiert mich natürlich, wie der Comic seinen schlechten Ruf hierzulande losgeworden ist.
Das hat lange gedauert und war ein sehr langer Prozess. Ich würde fast behaupten, er ist auch immer noch nicht gänzlich abgeschlossen. Dadurch, dass plötzlich immer mehr verfügbar wurde und der Carlsen Verlag damals auch Anfang der 80er Jahre einen Lektor hatte, der versucht hat, das Ganze auch so ein bisschen zu bündeln und plötzlich auch Sachen chronologisch rauszubringen und nicht mehr nur noch vereinzelt, kam einfach auch ein anderer Ansatz rein. Und es war dann 1978 Will Eisner tatsächlich. Der hatte den Comic gemacht, Ein Vertrag mit Gott, wo er versucht hat, den Tod seiner Tochter zu überwinden. Und er hat versucht, das in eine Bildergeschichte zu transportieren und hat sich gedacht, dieses starre, enge Panel am Panelschema reicht dafür auch nicht. Ich möchte eher etwas Fließendes haben, wo die Texte durch die Bilder fließen, was einfach nochmal anders ist. Und dann hat er das verschiedenen Verlagen gezeigt und diese Verlage haben gesagt, ja, was ist denn das? Das ist ja jetzt nicht wie die typischen Superhelden, die wir kennen. Und dann kam er halt auf die großartige Idee und sagte, das ist eine Graphic Novel, eine grafische Erzählung. Und sofort hatte er die Neugierde auf seiner Seite und dieser Begriff hat sich dann einfach auch etabliert und gilt heutzutage so ein bisschen oder steht für diese Abgrenzung. Ja, es gibt auch Comics mit Erwachseneninhalten.
Sie haben Ihren Verlag schon erwähnt, der Carlsen Verlag, wo Sie Programmleiter sind. Der hat ja immer mal auch neue Dinge gemacht und mitgeholfen, dass die sich verbreiten. Ab 1997 hat der Verlag dem Manga in Deutschland zum Durchbruch verholfen. Das sind die großen Erfolge. Aber hat man bei Ihnen im Carlsen Verlag eigentlich niemals gezweifelt, dass der Comic tatsächlich so ein großes Potenzial hat?
Zu beiden Dingen kann ich Ihnen eine kurze Geschichte erzählen. Es war 1967, hat man bei Carlsen, Tim und Struppi veröffentlicht und man hat tunlichst vermieden, das Wort Comic zu benutzen, weil man sagte, das könnte dem Comic im Buchhandel auch schädlich sein. Und deswegen hießen die nur die Tim-Bücher. Und als man dann die Manga Ende der 90er Jahre veröffentlicht hat, Manga werden ja von hinten nach vorne gelesen und nicht von vorne nach hinten, wie in westlicher Kultur. Und als man dann gesagt hat, ja, jetzt machen wir was ganz Cleveres, wir drucken die Manga 1:1 ab und dann muss man die auch in Deutschland von hinten nach vorne lesen. Da kamen halt auch enorm viele Sendungen zurück. Dann haben die Buchhändler geschrieben, ja, ihr habt das Buch ja falsch eingebunden, schickt uns bitte nochmal das Richtige. Also die mussten auch erstmal überzeugt werden. Der Manga hat es dann aber tatsächlich geschafft, dem Medium nochmal völlig neue Zielgruppen zuzuführen, durch diese Romance-Themen, die auch im Manga verankert sind. Auch
Romance-Themen, oh, das ist ja ein wunderbares Wort.
Dadurch kamen auch junge Frauen einfach und haben Bildergeschichten gelesen und das war neu, denn Comics richteten sich im 20. Jahrhundert, das muss man einfach mal sagen, schon an ein jugendliches, männliches Publikum.
Ich bin ja nicht mit den Comics aufgewachsen, die Sie alle aufgezählt haben. Ich bin in der DDR aufgewachsen und da gab es aber ja auch eine Comic-Kultur. Es gab das Mosaik und es gab die Diggedacks von Hannes Hegen. Die hatten ja wahnsinnig viele Fans und ich war ganz stolz, dass ich eine Zeit lang mal so einige der ersten Hefte hatte. Ist das eigentlich im Westen auch wahrgenommen worden?
Es ist wahrgenommen worden, dass es das gab, aber man hatte im Westen natürlich seine eigene Kultur. Das Schöne in Ostdeutschland war, dass es die ganzen großen Comics da ja gar nicht gab, sondern da gab es halt auch nur das Mosaik und deswegen konnte sich Hannes Hegen da auch einfach sehr, sehr entfalten. Also abgesehen von der Tatsache, dass er auch ein sehr, sehr guter Bilderzähler war und schöne Kompositionen auch hatte und schöne Geschichten erzählt hat, war er natürlich auch ein Solitär insgesamt.
Heute gelten Comics ja anders als in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg als kulturell wertvoll. Das drückt sich auch in dem Begriff, auf den Sie ja auch schon erwähnt haben, die Graphic Novel, also der grafischen Erzählung. Ist das qualitativ tatsächlich was anderes als der klassische Comic?
Qualitativ ist es schwierig zu sagen. Also was die Graphic Novel schon geschafft hat, ist einen anderen Erzählfluss, einen anderen Bilderfluss zu schaffen. Die Graphic Novels, die bieten einem an und sagen, ich bin eine abgeschlossene Geschichte. Ich erzähle zu einem bestimmten Thema und diese thematische Auseinandersetzung ist einfach nochmal neu, wo früher der Comic eher seriell war. Also Donald fängt ja jeden Morgen wieder gleich an oder Charlie Brown ist auch am Anfang des Trips immer wieder derselbe Charlie Brown, der ja nicht daraus lernt, dass der Football weggezogen wird, sonst würde er ja beim nächsten Mal anders reagieren. Also bei denen ist alles immer wieder auf Anfang bei den Helden und bei den Graphic Novels kann man natürlich auch ganz andere Geschichten erzählen.
Klaus Schikowski war das, Programmleiter Comic und Graphic Novel beim Carlsen Verlag in unserer Sommerreihe über den Comic. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank.